MEDI ist tatsächlich die einzige berufspolitische Organisation, die einzige Standesvertretung, die die Zusammenarbeit nicht nur Sektoren, sondern auch fachärztübergreifend verwirklicht. Und meine tiefste Überzeugung ist, dass wir nur zusammenarbeitend die ärztliche Qualität verbessern und dass wir auch nur zusammenarbeitend politisch gehört werden und dort auch mal eine Lobby kriegen.
Die Kammerwahlen der baden-württembergischen Ärzteschaft stehen vor der Tür. Daniela Ursula Ibach ist Allgemeinmedizinerin und Psychotherapeutin. Sie ist für die Finanzen im Vorstand der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg zuständig. Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich die Ärztin für MEDI und tritt für den Verbund auch dieses Jahr für eine weitere Amtsperiode an. Welche Themen beschäftigen Sie aktuell? Und warum will sie sich für die Ärzteschaft und die junge Generation engagieren? Im Podcast mit MEDI gibt sie spannende Antworten.
Hallo und herzlich willkommen beim MEDI-Podcast zu den Kammerwahlen der baden-württembergischen Ärzteschaft, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Tanja Reiners von MEDI und freue mich jetzt auf das Gespräch mit Daniela Ursula Ibach. Frau Ibach, schön, dass Sie hier ein Studio nach Esslingen gefunden haben.
Guten Tag. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
Sehr schön. Es ist Freitagnachmittag. Wir haben alle schon eine Arbeitswoche hinter uns. Wie war denn so Ihre Woche in Ihrer Praxis in Filderstadt? Was ist da gerade so bei Ihnen los? Was beschäftigt Sie aktuell und Ihre Patientinnen und Patienten?
Es war eine turbulente Woche, da wir die erste Woche nach den doch 6 Wochen langen Sommerferien hatten.
Stimmt.
Wir hatten erstaunlich wenig Infekte, wenig Covid-Patienten, was mich persönlich sehr gefreut hat. Ja. Ich hatte Kontakt mit mehreren Long-Covid-Patienten. Das war Thema. Wir hatten eine Flut von Anfragen für Psychotherapie von Patienten, die jetzt einfach über diese Pandemiezeit psychisch erkrankt oder psychosomatisch erkrankt waren. Und was sehr, sehr erstaunlich war, war eine Masse Nachfragen nach für der Impfung, impft man nicht. Nach dem Paxlovid wurde gefragt und ich habe erlebt, dass die Patienten total verunsichert waren durch diese verschiedenen Infos, die jetzt durch die Presse gingen während der Sommerferien.
Ja, ich glaube, das war eine sehr verwirrende Kommunikation, auch mit diesen beiden Impfstoffen. Das kann ich mir gut vorstellen. Sie sind seit fast 4 Jahren im Finanzvorstand als Rechnungsführerin bei der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg. Das ist auch Ihr Wahlkreis. Wie blicken Sie so auf die vergangenen Jahre zurück? Was waren so für Sie die Highlights, aber auch die Herausforderungen?
Also die erste Herausforderung nach meiner Wahl war tatsächlich, mich mal einfach in die Finanzmaterie einzuarbeiten. Ich komme zwar aus einer mittelständischen Unternehmersfamilie und war immer mit Wirtschaft und Wirtschaftspolitik konfrontiert, aber wirklich genau hinzugucken, eine Bilanz zu verstehen, war für mich jetzt auch neu. Und dann war in diesem ersten Jahr, in dem ich dann im Prinzip allein war, es war ja zunächst ein Übergang und ich musste ein Jahr verwalten, mit dem ich noch gar nicht konfrontiert war vorher in der Planung oder auch nicht mit dem laufenden Jahr. Und in diesem ersten Jahr, in dem ich dann tatsächlich alles verfolgen konnte, hatten wir eine massive Unterdeckung in Nordwürttemberg. Und das jetzt zu transportieren in die Landesärztekammer und irgendwie zu gucken, wie wir das doch noch hinkriegen, dass das Defizit kleiner wird und zu sehen, kann man irgendwo sparen, nicht sparen, das war eine Herausforderung.
Das glaube ich.
Die dann allerdings sofort von der Pandemie im zweiten Jahr
abgelöst wurde.
Und die hat uns allen miteinander vor große Herausforderungen gestellt, auch die ganze Finanzplanung, die Geschäftsführung, weil ja nichts mehr planbar wurde.
Ja.
Weder die Einnahmen noch die Ausgaben, es fielen ganz viele Veranstaltungen weg. Es kam aber natürlich eine Aufrüstung, was die ganze Online-Veranstaltungen anging, dazu und wo wir da jetzt landen, wusste niemand. Das war die nächste Herausforderung. Ich habe dann in dieser Zeit mich auch deshalb schon schwer getan, weil gleichzeitig ja die Covid-Pandemie in der Praxis war und uns da unmäßig gefordert hat und die Freizeit immer weniger wurde. War aber irgendwie alles machbar, hat auch Freude gemacht. Neu für mich waren dann auch überhaupt diese ganzen Videosessions, an die man sich irgendwo gewöhnen musste, auch was jetzt eben den Haushalt der Kammer anging. Genau, das war so das, was die Jahre geprägt hat.
Viel kaltes Wasser, in das Sie gesprungen sind und aber auch viel gelernt, denke ich mal.
Viel gelernt und wir hatten dann auch wirklich ein Highlight, nachdem der Haushaltsausschuss, der ja ganz eng jetzt mit dieser Kammertätigkeit in Verbindung steht und in dem ich dann auch Mitglied bin, sich über Jahre auseinandergesetzt hat, über gemeinsames Vorgehen, war nach 3 Jahren plötzlich in einer langen, langen Sitzung zwischen allen Fraktionen ein Konsens da und es ging vorwärts. Und das sind dann so Momente, wo man wirklich sich auch richtig freut.
Ja, schön, Momente der Solidarität sozusagen.
Genau.
Was macht denn so eine Rechnungsführerin eigentlich bei der Kammer genau? Also wie sieht da so ihre Arbeit aus? Sie haben schon gerade gesagt, Bilanzen, wie kann man sich das vorstellen?
Also der Rechnungsführer ist letztlich der Finanzverantwortliche im Vorstand. Wir haben im Vorstand den Präsidenten, wir haben den Stellvertreter, dann kommt der Finanzverantwortliche, also der Rechnungsführer, und dann haben wir Beisitzer. Und der Finanzverantwortliche oder der Rechnungsführer ist eben Teilnehmer bei den verschiedenen Planungssitzungen im laufenden Geschäftsjahr, im laufenden Haushaltsjahr, bei Personalplanungssitzungen, also wenn es darum geht, welche Stellen kommen dazu in der Kammer, welche Stellen werden zusammengeführt, wo muss man höher bewerten, damit man die Mitarbeiter hält. Ich bekomme dann im laufenden Haushaltsjahr immer wieder Mitteilungen über den finanziellen Iststand von der Geschäftsführung. Der Rechnungsführer, in diesem Fall die Rechnungsführerin, sitzt dann mit Geschäftsführung und Präsident in den Abschlussbesprechungen vom abgeschlossenen Haushaltsjahr zusammen mit der Wirtschaftsprüferin. Die nächste Aufgabe ist dann die abgeschlossene Bilanz des Vorjahrs, dann den Iststand des laufenden Haushaltsjahrs und den Haushaltsplan auf der Vertreterversammlung, die traditionell immer im November bei uns stattfindet, vorzustellen. Dazu sind die Rechnungsführer Mitglied im Haushaltsausschuss und nachdem wir 4 Bezirke haben, setzt sich der Haushaltsausschuss einfach aus den Rechnungsführern der 4 Bezirke und aus der Landesärztekammer zusammen.
Mhm. Vielleicht sagen Sie noch mal ganz kurz was zur Kammer, wie wichtig das ist. Sie hatten das gerade im Vorgespräch auch noch mal betont, was das einfach für eine wichtige Institution für die Ärzteschaft auch ist.
Das ist eine gute Frage und da fällt mir immer gleich ein, dass viele Kollegen sich ärgern, einfach über die Kammerbeiträge, fragen, warum zahlen wir das alles eigentlich? Brauchen wir überhaupt eine Kammer? Und ich glaube, um das zu beantworten, muss man tatsächlich mal auf die Aufgaben der Kammer schauen, die zunächst einmal als Teil der Selbstverwaltung eine eigene Satzungsgebung umfassen. Dann sollte die Kammer die Berufsausübung überwachen, ist für die Qualitätssicherung im Beruf verantwortlich, soll die Weiterbildung von uns Kollegen fördern und hat eine eigene juristische Abteilung, um zu vermitteln bei Streitigkeiten zwischen Ärzten, Ärztinnen und Patienten. Gleichzeitig ist sie im Rahmen also der Landesärztekammer eingebunden, beratend in der Landesregierung bei der Gesetzgebung, was die Gesundheitsgesetzgebung eben angeht. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was würde passieren, wenn die Kammer nicht mehr da ist. Würde bedeuten, dass wir über die Politik verwaltet werden, also zwangsweise von außen. Das beinhaltet aber natürlich ein gewisses Ausgeliefertsein. Also wir können dann immer sagen, das wollen wir und das wollen wir nicht und Weiterbildung soll so sein und nicht so sein. Und wir wollen unseren jungen Kollegen in der Facharztausbildung A beibringen und nicht B beibringen, weil wir halten A für wichtiger wie B. Die Weiterbildung würde außerdem natürlich einer freien Wirtschaft zur Verfügung gestellt, würde auf dem freien Finanzmarkt landen und es wären wirtschaftliche Interessen dahinter, die massiv sind. Wir haben heute schon viele Privatanbieter, die einfach auch qualitativ schlechte Fortbildungen anbieten. Abhängig natürlich, in einer großen Abhängigkeit dann tatsächlich von der Pharmaindustrie, und ohne dass wir drauf gucken können, was die Pharmaindustrie da macht.
Ja.
Die schöne Arbeit bei der Kammer ist eigentlich dieses fraktions- und sektorenübergreifende Arbeiten, wo wir immer uns in Kompromissen finden müssen.
Mhm.
Wir müssen alle miteinander und können nur alle miteinander Beschlüsse fassen. Und wir haben im Vorstand sowohl die Krankenhauskollegen sitzen, als die Kollegen vom Marburger Bund, als die Kollegen aus hausärztlichen und anderen fachärztlichen Fraktionen.
Mhm. Mhm. Sie hatten gerade schon das Stichwort Politik geäußert. Schauen wir uns mal gemeinsam die aktuelle Lage bei Ihnen, Ihren Kolleginnen und Kollegen an. Da ist ja gerade eine Menge los. Ich glaube, so viel Aufregung gab es in den vergangenen Wochen schon lange nicht mehr, mit Protesten, sogar mit Praxisschließungen in Berlin. Es geht dabei vor allem um Lauterbachs geplante Abschaffung der Neupatientenregelung. Was sagen Sie denn dazu?
Da fehlen mir zunächst eigentlich die Worte. Diese Neupatientenregelung sollte ja eigentlich oder war dazu gedacht, uns einen Anreiz zu schaffen, finanziell aufzustocken. Weil jedem klar war, dass der durchschnittliche niedergelassene Arzt ausreichend mit Arbeit eingedeckt ist und wir sollten ein finanzielles Polster kriegen, um einfach Personal einzustellen, um damit auch mehr arbeiten zu können. Wir sollten die Behandlungszeiten erweitern. Und in meinem ganz konkreten Fall habe ich mir eine angestellte Ärztin zur Seite gestellt, über die ich sehr, sehr glücklich bin, und habe eine halbe MFA-Stelle geschaffen, die wir vorher einfach nicht hatten. Das heißt, ich habe die Kosten in der Praxis natürlich ordentlich gesteigert, weil ich mit den Einnahmen über diese Neupatientenregelung gerechnet habe und habe auch Neupatienten in diesem Rahmen eben aufgenommen.
Ja.
Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn uns das wegbricht, jetzt vor auch dem momentanen wirtschaftlichen und politischen Hintergrund, wie das weitergehen soll. Ich möchte nicht irgendjemand entlassen müssen.
Das verstehe ich. Ich glaube, es hat auch viel mit Wertschätzung zu tun, worüber sich, glaube ich, gerade viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen sehr ärgern. Man hat jetzt auch wieder bei den Honorarverhandlungen gesehen, wie die ausgegangen sind mit 2% fürs kommende Jahr, Orientierungswert. Sie haben im Vorgespräch auch gesagt, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen Wertschätzung von der Politik vermissen. Was ist denn da Ihrer Meinung nach passiert in den vergangenen Jahren?
Wenn ich auf die Zeit mit dem Bundesgesundheitsminister Spahn zurückschaue, dann habe ich mich einfach nur getrieben gefühlt. Wir haben alle 2 Tage neue Verordnungen bekommen, vorzugsweise Freitagabends, die aber bis Montag umzusetzen waren, was de facto einfach gar nicht möglich war. Die KV kam ins Schleudern, weil sie gar nicht mal hinterher kam mit Rundschreiben, die uns wieder informieren sollte über das, was da in Berlin passiert war und an was wir uns jetzt halten sollen. Also das war so der erste Punkt. Beim Herrn Lauterbach ist es heute so ein bisschen anders geregelt, oder da sieht's anders aus. Bei ihm kommt heute etwas ganz anderes wie das, was morgen kommt. Also da sind wir auch irgendwie in diesem Wechsel, wo wir nie mit etwas Bestimmten rechnen können und wo uns einfach massiv finanziell, verwaltungsmäßig und überhaupt die Verlässlichkeit fehlt. Und ich glaube, da ist für mich Verlässlichkeit tatsächlich das Stichwort, das mir gewaltig fehlt, um mich auch wertgeschätzt zu fühlen. Jemand, der mir heute was erzählt, wie er mir morgen erzählt und übermorgen aber wieder das erzählt, was er vorgestern gesagt hat, da kann ich nichts irgendwo planerisch machen. Die Honorarangebote waren zunächst mit 0% einfach ein Schlag ins Gesicht. Wir haben keinen Honorarausgleich, es wird uns nichts angeboten jetzt als Inflationsausgleich, im Gegenteil. Die MFAs, die über die gesamte Corona-Zeit unglaublich und mit sehr, sehr hohem Einsatz gearbeitet haben, haben bis heute keinen Corona-Bonus bekommen, als einzige Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Die TI, die trotz unserer Warnungen nie überarbeitet, sondern einfach installiert wurde, bringt weder Zeitersparnis noch Ressourcen Kostenersparnis. Beispiel dafür ist jetzt für mich das E-Rezept, das letztlich zum Teil an Datenschutz scheitert. Wir drucken anstatt einem lesbaren Text, der für uns auch noch kontrollierbar wäre, auf einem gleich großen Papier einen QR-Code aus, den dann der Patient in die Apotheke trägt.
Das nennt man Digitalisierung.
So. Und die ganzen Geschichten empfinde ich einfach als uns nicht gesehen, uns nicht, vor allen Dingen uns auch nicht gehört, sondern es wird über unsere Köpfe entschieden. Und ausbaden müssen wir es letztlich.
Glauben Sie, dass das auch ein Grund ist für den Ärztemangel? Das ist ja auch ein Riesenthema, was uns die nächsten Jahre beschäftigen wird, massiv. Einmal die Wertschätzung, die Unzuverlässigkeit, dass viele Ärztinnen, junge Ärztinnen und Ärzte vor der Freiberuflichkeit zurückschrecken?
Also ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Faktor ist. Wenn ich jetzt selber mich in diese Situation der jungen Ärzte versuche einzufühlen, würde ich im Leben mich im Moment nicht trauen, irgendwo in eine freie Praxis zu gehen und mich auf eigene wirtschaftliche Beine stellen. Das ist sozusagen ein Hochrisikopatient.
Mhm. Und was kann man da tun?
Schwierig. Also es gibt etliches zu tun. Man muss im Prinzip jetzt einfach auf die Probleme schauen. Und zunächst ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir die Arbeitsbedingungen insgesamt verbessern, die Planbarkeit besser machen, dass wir auch in ländlichen Gebieten versuchen, eine Versorgung zu sichern, indem man da einfach mal neu denkt und auch neue Versorgungsstrukturen versucht anzudenken, zu entwickeln.
Aber keine Gesundheitskioske.
Keine Gesundheitskioske. Es gibt viele Denkansätze. Ich denke da an einfach Medizinbusse, die mit Arzt und MFAs besetzt zu bestimmten Zeiten in bestimmten abgelegeneren Ortschaften ankommen und einfach mal eine Basisversorgung machen. Ich glaube, ja, da gäbe es viele, viele Ideen. Mhm. Gleichzeitig sollte man einfach das Studienplatzangebot besser eine Bevölkerungsentwicklung und auch eine sich ständig wandelnde Arbeitswelt anpassen.
Es mangelt ja nicht an Bewerberinnen und Bewerber. Sie haben das selber erfahren bei Ihrer Tochter, die hat ein Spitzenabitur gemacht, ein Einser-Abitur gemacht und hat lange auf einen Studienplatz gewartet.
Das ist richtig. Sie hat die kompletten 14 Wartesemester ausgeschöpft. Also ich denke, man muss tatsächlich zunächst daran ansetzen, dass man insgesamt mehr Studienplätze schafft. Und zum Zweiten sollte man gucken, dass wir die bei uns Studienabgänger sind, auch tatsächlich in den Arztberuf in Deutschland reinkriegen. Mhm. Im Moment haben wir die Situation, dass durch bessere Bezahlung und auch bessere Arbeitsbedingungen doch viele Absolventen leider ins Ausland, zum Beispiel in die nahegelegene Schweiz gehen.
Ja.
Und auch viele in die Pharmaindustrie abwandern. Mhm. Das wäre ist schade und wäre schön, wir könnten das ändern. Gleichzeitig fände ich gut, wenn man einfach die Studienzugangsbedingungen auch ändern würde, so dass mehr die Chance kriegen, auch mit nicht ganz so guten Abiturnoten, indem man zum Beispiel die Auswahlgespräche an den Unis erweitert, vielleicht ein verpflichtendes Pflegejahr vor Studium einführt. Ich denke, da würden viele aufhören, die auch für den Beruf nicht so geeignet sind. Mhm. Das durchzuhalten zeigt zumindest, dass man auch gut in der Lage ist, später durchzuhalten. Und ich denke, wir sollten alle überhaupt an dem gesamten Aufnahmeverfahren nochmal nachdenken, anfangen nachzudenken.
Vom 11. November bis 2. Dezember 2022 sind Kammerwahlen für die baden-württembergische Ärzteschaft. Wählen Sie MEDI für eine gemeinsame Zukunft.
Frau Ibach, Sie haben 4 Kinder. Von einer Tochter haben Sie gerade erzählt, eine eigene Praxis. 2 Hunde, glaube ich, ist das richtig?
Die sind leider beide gestorben. Oh, wir haben jetzt einen.
Ich war gerade im Vorgespräch, hat es gebellt. Auf jeden Fall haben Sie noch einen Hund.
Genau.
Sie haben aber selber erst mit der Berufspolitik angefangen. Das hatten Sie mal in einem Interview gesagt, als Sie mit den Kindern aus dem Gröbsten raus waren. Kommen wir darüber mal zu dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das wird zunehmend für junge Frauen, aber auch für junge Männer wichtiger. Wie können denn Arzt- und Ärztinnenberufe familienfreundlicher werden, auch an den Kliniken?
Da gibt's auch wieder verschiedene Punkte, über die wir nachdenken sollten. Im Moment sind die Weiterbildungszeiten in den Facharzt Ausbildungen schon einigermaßen flexibel, aber ich glaube, da müssten wir weiter flexibilisieren. Wir haben im Moment die Möglichkeit, in 25, 50, 75 oder 100% einen Facharzt zu machen. Ich glaube, die jungen Kolleginnen oder den jungen Kolleginnen wäre gut gedient, man könnte da gleitende Übergänge machen und würde von diesen Festschreibungen der Stundenarbeitszeiten auch ein Stück weit wegkommen. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass nach wie vor einfach viel mehr Frauen wie Männer die Kinder aus den Kitas, Schulen, Kindergärten holen.
Und immer noch.
Immer noch, genau. Ja. Auch wenn da die Väter viel mehr tun, wie es noch vor Jahren üblich war und da auch Unterstützung erfahren, was ich sehr, sehr schön finde. Nichtsdestotrotz, wenn man mit Frankreich vergleicht, die Kitaschließzeiten sind dort ganz anders und abends ist dort erst um 18 Uhr das Kind zu holen. Ist ein Unterschied, ob sie um 2 ein Kind abholen müssen oder um 18 Uhr.
Da steigen die Frauen ja auch meistens direkt nach der Babypause wieder ein. Also das ist eine ganz andere Kultur da in Frankreich, ja.
Völlig richtig. Wir müssen darüber nachdenken, dass wir die Weiterbildung weiter online bekommen, weil das natürlich auch beiden, Männern und Frauen, abends Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, die sie sonst nicht haben. Abends sind in der Regel die Kinder im Bett.
Und da hat die Pandemie, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen Schwung reingebracht, ne? Dass das
Gott
auch möglich
sei Dank,
ist.
Gott sei Dank, wir machen tatsächlich auch in der Kammer viel, viel mehr Hybrid- und Videoveranstaltungen. Manches geht einfach auch nicht jetzt so. Für manches brauchen wir Präsenz und es wird dann eben auch in Präsenz gemacht. Ja. Nächster Punkt, finde ich, ist schon auch anzusprechen. Unsere Kitas, Kindergärten kosten ganz gut. Also da wäre auch schön, der Staat würde, was Kinderbetreuung angeht, die jungen Familien ein bisschen günstiger stellen. Weil ich würde mir heute auch überlegen, ob ich wirklich mein Dreiviertelsgehalt jetzt in eine Kinderbetreuung stecke.
Ja.
Ist zumindest für viele nicht einfach.
Genau, vor allem die Frühkinderbetreuung.
Ja. Ja. Genau. Ganz genau. Mhm. Also die Überlegung, dann mehr zu Hause zu bleiben, ist nachvollziehbar. Und was ich vor allen Dingen an den Krankenhäusern richtig schön fände, wäre, man könnte betriebseigene Kindergärten staatlich subventioniert bekommen. Weil es ist auch viel leichter, ein Kind abzugeben. Das ist ja am Anfang auch emotional nicht einfach, wenn Sie ein kleines Kind haben zu Hause. Wenn Sie wissen, wenn irgendwas ist, bin ich 3 Stockwerke drüber und kann da einfach mal reingucken.
Ja.
Und es beruhigt sich vielleicht alles wieder.
Ja, das ist eine gute Idee. Neben dem Thema Vereinbarkeit ist eine ausgewogene Work-Life-Balance gerade jetzt für die junge, nachfolgende Generation zunehmend wichtiger. Viele sind gar nicht mehr bereit, 60 oder 70 Stunden in Klinik oder Praxis abzureißen. Was sagen Sie denn zu dieser Entwicklung auch als Therapeutin? Damit haben Sie sicherlich ja auch jeden Tag zu tun. Und wie kann man auf diese neuen Bedürfnisse eingehen?
Also zunächst finde ich die Entwicklung nicht ungesund. Ich denke, da haben die Kinder einfach von ihren Eltern gelernt und für sich beschlossen, dass sie eben nicht jeden Abend erst um 9 Uhr völlig fertig heimkommen wollen.
Waren die Eltern schlechte Vorbilder?
Also in diesem Sinn schon. Wenn man jetzt wiederum guckt, wie viele Kinder von uns doch wieder den Arztberuf ergreifen, kann es nicht überall schlechtes Vorbild gewesen sein. Aber prinzipiell muss man mal sagen, ist es ja gesund, da eine Selbstfürsorge zu betreiben und eine gewisse Psychohygiene, weil man einfach leistungsfähiger bleibt und weniger krankheitsanfällig ist. Nichtsdestotrotz muss man auf die Entwicklung irgendwie antworten und auch da denke ich, wäre es wichtig, dass es einfach mehr Stellen mit größerer Flexibilität gibt. Und wir sollten anfangen zu akzeptieren, dass wir heute um 2 Vollarztstellen oder Ärztinnenstellen zu besetzen, tatsächlich 3 bis 4 Teilzeitkollegen, Kolleginnen bräuchten. Und damit müssen wir eine ganz andere Bedarfsplanung bei zusätzlich noch der älter werdenden Bevölkerung entgegenbringen und müssen planerisch komplett anders vorgehen, wie das noch vor 20 Jahren der Fall war. Medizin wird auch besser, das heißt, Bevölkerung wird weiter älter werden, gleichzeitig die Gegenentwicklung. Und die müssen wir berücksichtigen.
Da ist viel zu tun an der Stelle. Sie treten bei den Kammerwahlen ja für Medi an, sind seit mehr als 20 Jahren Mitglied, Medi-Mitglied und seit vielen Jahren auch aktiv engagiert bei Medi. Was bedeutet Medi für Sie?
Ja, ich bin seit Jahren tatsächlich Medi-Mitglied, bin dann später auch in den Hausarztverband eingetreten und war zunächst berufspolitisch aktiv für den Hausarztverband, der tatsächlich eine sehr gute Arbeit leistet. Nichtsdestotrotz wird da noch zwischen Facharzt und Hausarzt gespalten. Und MEDI ist tatsächlich die einzige berufspolitische Organisation, die einzige Standesvertretung, die die Zusammenarbeit nicht nur Sektoren, sondern auch facharztübergreifend verwirklicht. Und meine tiefste Überzeugung ist, dass wir nur zusammenarbeitend die ärztliche Qualität verbessern und dass wir auch nur zusammenarbeitend politisch gehört werden und dort auch mal eine Lobby kriegen.
Leider fehlen auf standespolitischer Ebene genauso Frauen wie Sie, die sich engagieren. Woran liegt es eigentlich, dass es einfach immer noch zu wenig Frauen gibt, die sich für ihren eigenen Berufsstand einsetzen?
Ich glaube, zunächst muss man einfach anerkennen, dass eine junge Familie viel Zeit braucht. Und wenn ich ein Kind aufziehe, dann möchte ich auch mit diesem Kind Zeit verbringen. Und das sollte man den jungen Kolleginnen einfach auch zugestehen und akzeptieren, dass es später in eine Berufspolitik, in eine Standespolitik kommen. Wir können das unterstützen, indem wir versuchen, Kinderbetreuung während der Veranstaltungen anzubieten oder mehr Kinderbetreuung, das fängt durchaus an, anzubieten. Und man kann schauen, dass wir vornehmlich abends uns in Hybridveranstaltungen treffen, auch wenn das technisch noch Herausforderungen sind und immer mal wieder nicht klappt. Wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg und es erleichtert natürlich einer Frau auch berufspolitisch aktiv zu werden. Dann sollte eben auch von Seiten der Männer, und es ist eine große Bitte, eben in diese Akzeptanz gekommen werden, dass Frauen mal später kommen. Wir müssen dankbar sein, wenn sie kommen. Und dann wäre einfach mal eine gezielte Förderung gut. Und vielleicht auch gut, der eine oder andere würde sagen, ich mache jetzt mal meinen Stuhl frei. Ja. Für euch, die ihr jetzt einfach zu Hause warten musstet oder zu Hause die Kinder versorgt haben. Und ich verzichte jetzt auf das eine oder andere, was ich vielleicht ganz gern tue. Und man darf im Moment auch nicht vergessen, dass wir einfach gute Jahre gehabt haben. Und uns ging's gut, allen quer durch die Bevölkerung. Es gibt kleine Teile natürlich, denen es nicht gut geht, aber ein Großteil der Menschen in Deutschland geht's Gott sei Dank gut. Und in Zeiten, in denen es einem gut geht, verlernt man natürlich auch politisch aktiv zu werden, weil man gar keine Notwendigkeit sieht.
Aber ich glaube, das wird jetzt zunehmend wichtiger, wenn wir uns die Zeiten angucken.
Insofern ist es gut, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir auch Frauen motivieren können, junge Kolleginnen motivieren können, das früher zu tun. Ich bin im Moment an meiner Weiterbildungsassistentin dran und bin sehr überzeugt davon, dass die bald anfängt.
Sehr schön, das sind doch Perspektiven. Genau, wir hören es in diesem Gespräch. Sie sind unglaublich aktiv, beruflich, berufspolitisch, 4 Kinder großgezogen. Jetzt sind die Enkelkinder die ersten da, weitere Folgen wahrscheinlich. Was machen Sie denn für Ihre eigene Work-Life-Balance und auch als Psychotherapeutin, also als Profi für Ihre eigene mentale Gesundheit?
Also ich versuche zunächst mal sehr bewusst mit meinem eigenen Terminplan umzugehen und bei dem ich es steuern kann, gut hinzugucken, mache ich das oder mache ich das nicht. Und ich habe seit ein paar Jahren mir ganz bewusst im Sommer immer einen mindestens 3 Wochen Urlaubsblock eingebaut, in dem ich auch versuche, nicht erreichbar zu sein und mich so ein Stück rausnehme. Dann mache ich viel Sport. Ich gehe zum Beispiel häufig morgens gleich, bevor ich unter die Dusche steige, mit dem Hund eine Runde joggen. Ich habe Gott sei Dank eine große Familie mit Schwestern, mit Nichten, mit Neffen. Und ich lade tatsächlich die Akkus auch im Familienverband auf. Wir haben da einen guten Zusammenhalt und das macht mich ganz froh. Ich habe den Hund, mit dem ich viel draußen bin und wir bewegen uns einfach schon über den Hund, viel an der frischen Luft. Und ich muss sagen, da kriege ich dann auch immer wieder Ideen für das, was man noch machen könnte oder wie es anders gehen könnte. Es tut mir einfach gut. Und wenn ich dazu komme und es abends mental auch noch hinkriege, mache ich tatsächlich gern Yoga.
Mhm. Das hört sich sehr gut an. Vielen Dank an dieser Stelle, Frau Ibach. Am Ende habe ich jetzt noch 5 kurze Sätze für Sie vorbereitet. Ich möchte Sie bitten, diese nachfolgenden Sätze einfach zu beenden. Ist gar nicht so schwer, wie sich das jetzt anhört. Wir fangen gleich mal an. Wenn ich Bundesgesundheitsministerin wäre, würde ich als erstes
schauen, dass ich verlässlich werde.
und die Neupatientenregelung nicht abschaffen.
Das wäre eine der Folgen. Da müsste ich noch viel, viel mehr. Ja, aber
würde
ich
noch, würd noch viel einfallen. Ja. Ich bin Ärztin geworden, weil
ich von klein auf nach einem Zahnarztbesuch von den Instrumenten fasziniert war und glaube ich da beschlossen habe, dass ich jetzt einfach Ärztin werde.
Interessant. Fasziniert vom Zahnarzt als Kind, ja. Das ist originell.
Ist aber tatsächlich so. Ja. Ich habe erst viel später erfahren, dass mein Vater immer schon den Berufswunsch hatte und damals als Nachkriegsabiturient nie an den Studienplatz kam.
Das haben Sie gespürt.
Wahrscheinlich.
Ja. Wenn ich nicht Ärztin geworden wäre, wäre ich heute
Juristin oder Hundetrainerin?
Arzt oder Ärztin sein im Jahre 2040 bedeutet?
Ich hoffe, sektorenübergreifende, facharztübergreifende Teamarbeit, die gut von einer funktionierenden TI und auch von künstlicher Intelligenz unterstützt würde.
Ich stelle mich wieder als Kandidatin für die Kammerwahlen auf, weil
mir die beschriebene Kammeraufgaben, die Selbstverantwortlichkeit im Beruf, die Eigenständigkeit einer Kammer wirklich sehr am Herzen liegen.
Dann sind wir am Ende. Liebe Frau Ibach, ich danke Ihnen für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei der Kammerwahl.
Vielen Dank, ich danke Ihnen.
Vom 11. November bis zum 2. Dezember 2022 sind Kammerwahlen für die baden-württembergische Ärzteschaft. Wählen Sie MEDI, stimmen Sie für Daniela Ursula Ibach. Für eine gemeinsame Zukunft.